Herzlich willkommen bei LK Jazz Folge 153. Wir sind ein Podcast von mir, Felix und Lambert ohne Vornamen auf der anderen Seite des Funkdrahtes. Und wir reden.
Herzlich willkommen. Ich sag auch mal Hallo.
Sehr gut, das finde ich gut. Wir sind ein Musikpodcast. Wir reden über verschiedene Aspekte von Musik, Popkultur, Musik, Theorie, Gossip und das Ganze so leicht gefärbt aus einer Jazz-Perspektive, weil das ist so ein bisschen unser Hintergrund oder Teil unseres Hintergrundes. Genau. Ich begrüße dich hier heute wieder ultra seriös. Seit wir so anmoderieren, ist es, weiß ich gar nicht, wie es hier...
Ja, ich sitze auch gleich ganz gerade und so. Es ist wirklich ein ganz neuer Wind, der hier weht, der Professionalität. Aber klar, das ist hier die große Bewerbung für den Deutschlandfunk, für unsere Professur quasi später. Wir hatten das Thema letztes Mal besprochen. Supporter der Woche ist übrigens Arne. Der hat sich erfolgreich aus seiner Schwarzhörerschaft befreit. Das könnt ihr auch. Wir erzählen euch am Ende der Folge nochmal, wie das geht.
Ja, Schwarzhören, ja. Ich wurde gestern in einem Bus des HVVs mal wieder kontrolliert. Das ist mir gefühlt Jahre nicht passiert, obwohl ich halbwegs regelmäßig hier in Hamburg öffentliche Verkehrsmittel nutze.
Ja.
Passiert in Berlin eher öfter mal, ist mein Eindruck. Eine kleine Fahrkartenkorrektur, aber auch nicht längst nicht mehr so oft wie früher.
Fahrkartenkontrolle meinst du? Oder haben Sie dir dein Ticket korrigiert?
Ach so, korrekt. Ich fahre ja tatsächlich, muss ich sagen, seit einiger Zeit mit diesem Service der Bundesregierung, dem Deutschland-Ticket. Ah. Nicht, weil ich es besonders gut finde, sondern einfach, weil ich zu lazy bin, mein Abo abzubestellen oder mir eine Alternative zu überlegen. Und ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, auch einfach immer überall einsteigen zu können. Gerade in anderen Städten.
Das ist doch schön.
Ja.
Ich laufe immer zu Fuß. Ja. Ich fand, das Deutschlandfunk-Ticket war ein gutes Angebot, als es 9 Euro gekostet hat. Jetzt ist mir das zu teuer.
Na, jetzt 99 Euro. Na, ja, ich glaube nicht ganz. Nicht.
Aber das irgendwie ist das so, das Angebot ist nicht mehr so gut. Damals war das klasse für diese 3-4 Monate. Das war super.
Aber das ist die Abo-Falle. Weißt du, man lässt die Leute ein Abo abschließen, als es 9 Euro kostet. Ja. Und dann kommt immer so, oh, wir müssen, können Sie nochmal den AGBs zustimmen? Es wird leider ein Tick teurer.
Ja, genau.
So ist es. Und jetzt sind wir gleich bei 63 oder so.
Ja. Feedback? Wollen wir Feedback abarbeiten vielleicht?
Ja.
Von Hund von Colombo. Seit November letzten Jahres habe ich mir mit großem Interesse und Vergnügen alle 149 Folgen angehört und mich auf eine 3-jährige Zeitreise gemacht. Freue mich sehr, die kommenden Folgen tagesaktuell weiterhören zu können, auch wenn euer Podcast natürlich ein zeitunabhängiges Medium ist. Ihr macht das wirklich richtig gut, dankeschön. Fachkundige und vor allem sympathisch, steht hier.
Sympathisch, dankeschön.
Ja. Vielen Dank dafür. Ich frage mich, ob ihr vielleicht mal etwas zu... Ich weiß, dieses Board ist eigentlich verboten. Ich sage jetzt trotzdem Gypsy Swing machen wollt. Das ist nun mal die Bezeichnung dieses Genres. Oder hat der in eurem Universum keinen Platz? Lieber Gruß von Jens. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin da nicht so drin, aber ich habe natürlich, also Django Reinhardt habe ich natürlich gerne mal gehört. Mhm. Und ich habe diesen Film von Woody Allen, Achtung, schon wieder Cancel-Falle, Sweet and Lowdown, bestimmt 4 oder 5 Mal gesehen, weil der hat mir so sehr gut gefallen. Welche Verbindung hast du zu dieser Jazzform?
Ja, diesen Film habe ich natürlich auch gesehen. Da spielt, glaube ich, Sean Penn. Heißt er Sean Penn? Ist das Sean Penn?
Ja.
Spielt Emmett Ray, den zweitbesten
Gitarristen der Welt.
Genau, muss ich auch sagen, ich weiß noch, als der Film ins Kino kam, hieß es, oh, der Sean Penn, der hat sich das so geil raufgeschafft mit dem Gitarrespielen. Es sieht überhaupt nicht irgendwie ansatzweise so aus, als würde er das wirklich spielen, finde ich.
Ja, für die damaligen Verhältnisse. Mittlerweile haben wir halt einen Timothée Chalamet, der dann halt auch Timo Boll im Tischtennis wegballert und so.
Also ja, Timothée Chalamet, der hat das richtig gut gemacht. Muss man auch natürlich sagen, so ein Folkpicking, um Bob Dylan zu spielen, ist ein bisschen einfacher als jetzt die zweitbeste Gitarre der Welt.
Ja, aber so zu raten, das muss man auch erstmal richtig
können. Ansonsten, ich hatte so einen Sampler, einen Django Reinhardt Sampler. Den habe ich auch gern gehört. Ich kann mich noch erinnern an so ein Stück. Wie ging denn das? Das war immer so. Und da kam die Grappelli-Geige rein.
Ja.
Das ist aber eher so meine Teenie-Zeit. Ansonsten wenig mit der Musik zu tun gehabt. Ich habe doch mal irgendwie gespielt mit so einem süddeutschen Geiger, der eine Band in Hamburg brauchte. Wie hieß denn der nochmal? Der konnte so Jazzgeige spielen. Mhm. Und dann gibt es in Hamburg eigentlich auch eine Szene, ich glaube, das sind die Weißbrüder, die auch so Musik machen. Die sind auch echte Sinti und Roma, sagt man da immer, obwohl man dann immer nur eins von beiden ist. Ne? Mit denen hatte ich selber nie was zu tun. Die sind aber hier in Hamburg irgendwie unterwegs. Schöne Grüße. Ja. Und ich glaube, die politisch korrekte Bezeichnung ist mittlerweile Jazz Manouche oder Manouche Jazz. Ja. Ich glaube, Gypsy Jazz ist aber durchaus auch als Eigenbezeichnung zulässig. Weiß es aber nicht genau. Wäre natürlich für uns mal interessant, weil das ist ja ein sehr, sehr früher europäischer Jazz. Wir sind ja immer, also nicht wir, aber unsere Epigone, die Deutschlandfunk-Redakteure, die oszillieren ja immer, wenn sie irgendwas entdecken, was so typisch europäischer Jazz ist. Und da ist ja, wäre eigentlich der Gypsy Jazz ein gefundenes Fressen, oder?
Ja, eigentlich schon. Und ist ja auch eigentlich die erste Jazzform, die die Jazzgitarre so richtig auf die Landkarte befördert. Schrupp, 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 schrupp. Ich habe irgendwann mal im BIM-Haus so 10 Nachfahren von Django Reinhardt in verschiedensten Altersklassen dabei beobachtet, wie sie alle ungefähr 2 Stunden schrupp, 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 schrupp gespielt haben. Es war herrlich. Wunderbar. Und du sagst es ganz recht, genau, Django Reinhardt, Franzose.
Ja.
Ne? Und Grappelli? Auch, oder? Aber genau, dieser Film Sweet and Lowdown ist ja dann doch wieder eine amerikanische Perspektive auf den Jazz. Also das ist ja interessant, dass dort für den Protagonisten Emmett Ray vollkommen klar ist, dass halt Django Reinhardt, der Europäer, da die Nase vorn hat. Also vielleicht ist der Film deswegen in Europa so beliebt gewesen, weil man da so von den Amerikanern gesagt bekommt, Mensch, ihr habt doch vielleicht was mitzumelden im Jazz.
Ja, wir sind auch wirklich sehr früh, wir sind da in den 30ern, glaube ich, ne?
Ja.
Also von der Wirkzeit. Dann war allerdings, glaube ich, auch Django Reinhardt irgendwann in den USA auch mal zu Besuch und auch Stefano Grappelli. Das klingt irgendwie italienisch, ist der wirklich Franzose? Mhm. Ich weiß es nicht, wenn ich so ausspreche. Ich google es mal kurz. Volle Transparenz, ist Stefano Grappelli, der ist doch gar nicht Grappello. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Er wuwurde im Hôpital Lariboisière in Paris als Sohn eines italienischen Marchés und einer Französin aus Saint-Omer geboren. Also beides richtig.
Südeuropäer.
Genau. Django Reinhardt, muss man natürlich immer wieder dazu sagen, Django Reinhardt hat angeblich bei dem Brand seines Wohnwagens, in dem er wohnte, weil er seine Gitarre aus diesem Wohnwagen, brennenden Wohnwagen retten wollte, sich die Hand so verbrannt, dass sein linker Ring und kleiner Finger kaum noch zu gebrauchen waren. Die waren so zusammengewachsen. Und er spielt eigentlich alles, was er spielt, mit dem ersten und mit dem zweiten Finger. Und so ein paar Griffe, Oktavgriffe kann er machen mit seinem verkrüppelten Ring- und Kleinfingerkombinat. Da gibt es auch Videoaufnahmen von, muss man bei YouTube gucken. Es gibt nicht viel, aber es gibt so ein paar Minuten Bewegtbild von Django Reinhardt. Das ist völlig irre. Es gibt jetzt das Phänomen. Ich habe neulich vor einiger Zeit geguckt bei Rick Beato, Joshua Stefan, ist Deutscher meines Wissens nach, Jazzgitarrist, bei Rick Beato zu Gast, der sich explizit mit diesem Gypsy-Jazz-Style beschäftigt. Und es ist total interessant, Django Reinhardt ist nach wie vor der Goldstandard in dieser Szene. Und es geht auch wirklich sehr viel darum, wie haben die das damals gemacht? Also Django Reinhardt vielleicht so eine Art, also wirklich, glaube ich, zu vergleichen mit Jimi Hendrix, mit Charlie Parker. Jemand, wo danach alles anders war auf seinem Instrument.
Ist Django Reinhardt nicht die erste Gitarre der Popkultur? Kann man das nicht sagen?
Doch, kann man sicherlich so sagen. Ja. Da müsste ich jetzt Jahreszahlen gucken. Es gibt natürlich amerikanische Jazzgitarristen.
Charlie Christian,
genau. Das ist aber ein Tick später. Und das sind natürlich auch wirklich E-Gitarristen.
Ja.
Und die frühe Jazzgitarre ist ja eigentlich vom Banjo herkommend. Also auch das Banjo, tatsächlich das einzige Instrument in der amerikanischen Musikkultur, was originär schwarz ist. Also ein Banjo ist ja eine, quasi wie so eine afrikanische, ich glaube es heißt Koto oder sowas, ein Saiteninstrument, das auf einer Trommel gespannt ist. Also ein Banjo ist ja wie so eine Art Snare Drum, auf die Saiten gespannt sind. Deswegen klingt es so tschicke, 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 perkussiv. Das ist quasi eigentlich ein afrikanisches Prinzip, während europäische Saiteninstrumente halt wo Saiten auf den Holzkorpus gespannt sind. Das Banjo ist dann meines Wissens nach aber eigentlich konstruiert worden in der heutigen Form, um in diesen Minstrel-Shows, also so diese Comedy-Shows des 19. Jahrhunderts, die so das schwarze Sklavenleben karikieren, ist das Banjo eigentlich eingeführt worden, um da quasi so einen Sound zu haben in dem Ensemble. Das heißt aber, alles, was danach gitarrenmäßig im Jazz passiert, ist eigentlich auf dem Banjo basierend. Während jetzt natürlich die Jazz-Gitarre nach Django Reinhardt, die kommt wahrscheinlich eher vom Flamingo, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, dies ist ja auch noch nicht die Folge zum Gypsy Jazz. Wir sollen ja nur uns dazu äußern, ob wir so uns sowas vorstellen könnten.
Genau. Also müsste ich mich nochmal massiv reinhören, mache ich aber gerne. Ich war mal bei einem Pirelli-Langren-Konzert.
Ja.
Pirelli Langreden, auch, ich glaube, auch ein Franzose, auch Gypsy Jazz Gitarrist. Ich kannte den allerdings, weil der mal in den 80er Jahren mit Jaco Pastorius auf Tour war und dachte, oh, jetzt kommt so Fusion Music. Aber es kam reiner Gypsy Jazz. Es ist ja auch tatsächlich völlig irre. Ist ja immer eigentlich, also so meines Wissens nach, immer ohne Schlagzeug. Dafür aber auch tatsächlich dann meistens zwei Rhythmusgitarristen.
Ja.
Die wirklich mit einer eisernen Disziplin, das ist vielleicht dann doch wieder das Europäische, mit einer eisenharten Disziplin da die Viertel kloppen. Hört euch rein, guckt euch die 5-Minuten-Film mit Django Reinhardt an, das Steff, wie hieß er?
Sweet and Lowdown, wieso 5 Minuten?
Also mit Django
90 Minuten.
Ich meine, das Footage, was es gibt von Django Reinhardt.
Okay.
Genau,
okay,
Sweet and Lowdown, sehr gut.
Dann sprechen wir weiter.
Genau, und dann Joshua Stefan schon mal zum Warmwerden. Und dann, weiß ich vielleicht in einem Jahr oder zwei haben wir uns mal mit Gypsy Jazz beschäftigt. Aber
ist nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall faszinierendes Thema.
Oh, dann fällt mir noch eine Geschichte ein. Schöne Grüße. Ich habe mal ein E-Bass gekauft über eBay Kleinanzeigen und hab den abgeholt in Hamburg in Wilhelmsburg. So, jetzt könnte es schon klingeln. Wilhelmsburg ist ein Stadtteil in Hamburg, wo, glaube ich, das war Kirchdorf Süd, wo viele Leute mit so einem Sinti-Roma-Background leben in Hamburg. Ich auf jeden Fall klingel an der Tür, wo es diesen E-Bass zu kaufen gab. Das war so ein DDR-Halbakustik-Bass. Klingel an der Tür, macht mir ein Herr auf. Ich check den Bass ein bisschen an. Er fragt, spielst du Jazz? Ich, ja, ein bisschen. Kannst du All of Me, hast du den drauf? Ich, ja, hätte ich jetzt drauf. Achtung, Moment mal kurz. Da ruft er seinen Sohn ins Zimmer. Dann steht da so ein Elfjähriger mit so einer speziellen Gypsy-Jazz-Gitarre. Die sehen ja auch nochmal so etwas speziell aus. Die gibt's auch irgendwie, glaube ich, bei ganz speziellen Gypsy-Jazz-Gitarrenherstellern nur zu kaufen. Setzte sich ins Wohnzimmer, hallo, hallo, und fing an, wie ein Berserker auf seiner Gitarre mit mir All of Me zu kloppen. Ja, also das war wirklich total geil. Und dann habe ich so, glaube ich, eine halbe Stunde mit diesem kleinen Stöpsel ein bisschen Jazz gespielt im Duo. Und der war wirklich vorpubertär und konnte dann halt so Standards mit, also Thema und auch so Viertelkloppen und so. Das war lustig. Das ist bestimmt,
sehr cool.
Weiß ich, 2019 war das vielleicht oder so. Schöne Grüße. Ist er jetzt schon erwachsen? Wahrscheinlich.
Ja, sicherlich Hörer dieses Podcasts. Ja. Wir grüßen ihn.
Super. Ja, genau. Das kommt mir gerade.
Ja, ich war noch im Jazzclub und ich habe geraw-dogged. Ich wollte mir einen Sitzplatz sichern. Und im Donau gibt's kein Internet. Und ich dachte, ja, ist doch super, dann raw-dogge. Ich habe das jetzt in den Ferien für mich entdeckt, einfach mal zu raw-doggen.
Oh, okay. Kannst du das kurz abholen?
Ja, ich habe den Begriff von dir.
Ja.
Du hast irgendwann mal im Auto irgendwie gesessen und nichts gemacht und gesagt, du würdest raw-doggen.
Ja, genau,
dann habe ich das gegoogelt und das ist wohl etwas, was man auf Reisen macht.
Ja, ja.
Ein TikTok-Trend.
Ja.
Man reist, ohne halt sich halt irgendwelchen digitalen Reizen auszusetzen. Ja, ja. Gibt so TikTok-Videos von jemandem, der beobachtet wird, wie er im Flugzeug über 8 Stunden sitzt und einfach nur vor sich hin starrt.
Transkontinentalflug und es wird aber einfach, es wird nicht das Sport-Entertainment genutzt, kein Telefon, keine Kopfhörer, kein Gang, einfach nur ins Leere gestarrt. Ich glaube, Next Level ist dann auch nichts essen.
Ah, okay.
Weiß ich aber nicht. Okay. Es geht quasi darum, die mentale Stärke zu trainieren, indem man wirklich auf Ablenkung und Reize verzichtet. Und das ist gar nicht so einfach heutzutage. Das ist
gar nicht so einfach. Und vor allem, ich fange ja sofort dann an, die Gespräche zu belauschen. Ja. So ein Gespräch, denkst du, oh, das sind bestimmt Hörer von uns. Die haben das, diese Formulierung kommt mir sehr bekannt vor und auch das Thema irgendwie so. Aber das ist natürlich ein bisschen schizophren.
Ja, können wir das auch mal am Rande beleuchten, das Thema Podcast-Para beim Lambert?
Ja,
ist schon öfters denke, vorgekommen. Ja, das ist ja so eins vor.
Moment mal.
Ja.
Das hat Felix doch letzte Woche gesagt.
Das ist ja so eins vor so Leuten, die denken, im Fernsehen würden Politiker direkt zu ihnen sprechen. Das kenne ich von Domian. Da riefen manchmal so Leute an, die sagten, ja, die Frau Merkel, die hat mich gemeint. Und eine Stufe vorher ist das, was du hast, dass du manchmal irgendwo so unterwegs bist oder irgendwas auch im Fernsehen siehst oder Radio hörst, dass du hörst, warte mal, das ist doch unser Take aus dem Podcast.
Ja, genau.
Die Podcast-Bar.
Ja. Also es ist ja durchaus möglich. Also
durchaus
wenn im Jazzclub ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, als aber trotzdem hat es so eine leicht paranoide Komponente.
Das gebe ich gerne zu.
Trotzdem, das sind ja Dinge, die du nicht wahrnimmst, wenn du dich mit deinem Handy beschäftigst. Nee. Und dann hat so ein anderer irgendwie angefangen, so die Stühle so zu testen, ob die besser sind in der ersten Reihe, hat so die Stühle so hin und her gerückt und so. Und dann kommt man mit solchen Leuten ins Gespräch, der meint, ja, ich bin jede Woche hier, letzte Woche war dieser Stuhl noch in der zweiten Reihe, er tauscht den mal so kurz um und so.
Oh, krass. Das ist auch neurotisch, oder?
Ja, aber irgendwie auf eine Art und Weise fand das ja irgendwie so ganz kommunikativ, fand ich ja ganz gut. Man kriegt so ein Gefühl dafür, wer hängt hier eigentlich eine halbe Stunde vor Beginn eigentlich noch so rum, außer mir. So. Ich habe einfach keinen Bock, im Donau gibt es ja keine Sitzplatzreservierung, ja. Es gibt nur begrenzt viele Plätze und ich hatte keine Lust zu stehen. Und ich wollte unbedingt Jochen Rückert, Phil Donkin und Greg Morgan sehen. Mit Luca war ich da und habe dann die Plätze freigehalten, eine halbe Stunde lang. Und da fiel mir auch so ein,
wer ist denn nochmal Greg Morgan?
Ja, ich kannte den nicht. Das ist ein Gitarrist.
Ach so, okay, komm her.
Es gibt Thomas Morgan, einen Bassisten.
Okay.
Ich glaube, der heißt Greg Morgan.
Okay, alles klar.
Ich kannte den nicht. Ich kannte aber natürlich Jochen Rückert und wollte den einfach wiedersehen, war einfach toll.
Ja.
Und das erinnerte mich auch unser Gespräch vom letzten Mal, wo es um diese Dozenturen ging und um Professuren und so, weil er stellte seinen Bassisten Phil Donkin vor mit Professor.
Ja.
So, also als wäre das jetzt auch irgendwie gerade ein erworbener Status. Professor Phil Donkin, so, dann habe ich ja gleich gegoogelt, hat er irgendwo was abgegriffen?
Ja, und hat er?
Ja, er unterrichtet in Berlin, vielleicht ist er da jetzt befördert worden. Gut. Oder so. Aber ich fand nur interessant, dass es halt unter den Jazzmusikern offensichtlich ja auch einfach so eine große Rolle spielt, dass man halt gleich dann so angekündigt wird und so. Das ist offensichtlich etwas, was die halt auch sehr beschäftigt. Und dann, ja, ich glaube, nicht ganz frei von Neid kündigte Jochen Rückert dann halt, ja, Phil Donkin mit diesem Status an.
Ja. So, ja, wir können das, wir haben letzte Woche drüber geredet, jetzt haben wir es in der Praxis beobachtet. Vielleicht können wir auch gleich schon einen Begriff für das Phänomen etablieren. So wie Förderneid, Lehrneid oder sowas.
Ja, wie heißt denn sowas? Lehrstuhlneid.
Ja, Lehrstuhlneid. Das wird vielleicht, ist das bei der sogenannten Gegenwart, machen Sie immer den Gegenwartscheck. Ich würde jetzt zu dir zum Beispiel sagen, mein Gegenwartscheck diese Woche ist der Lehrstuhlneid. Ich beobachte, dass in der Jazzszene Leute neidisch auf Lehrstühle sind. Bekomme ich den Punkt, Ijoma?
Ja, den Punkt bekommst du.
Okay, danke.
Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich irgendwann mal im Jazzclub aus Versehen Chris Potter als Arschloch beschimpft habe?
Wie kann sowas passieren?
Ja, das war wirklich ungünstig. Also es war auch nicht so gemeint, es ging auch nicht an ihn eigentlich, aber er hat es so wahrgenommen. Es war im BIM-Haus, also in meinen wilden 20ern,
ja.
Es war ausverkauft, wirklich sehr voll. Man musste sich so auf die Treppen positionieren oder stehen oder so. Chris Potter spielte mit Scott Colley, Kevin Hayes und Bill Stewart, absolutes Sportquartett, wenn man so will. War super. Und in der Pause sind dann Leute von auch auf diesen Treppenstufen, dann haben sich irgendwie Bier geholt und irgendwie woanders hingegangen oder so. Und dann wurde so ein bisschen neuer Platz frei und ich setzte mich auf eine Treppenstufe. Und dann kam einer, der halt vorher dort gesessen hatte und hat mir so mit dem Fuß in den Rücken getreten, meinte, ey, das war mein Platz. So, mit dem Fuß.
Ja.
So. Und ich meinte so, ja, hab jetzt hier keine Reservierung gesehen, ich bleib jetzt hier sitzen. Es war gegen Ende der Pause und dann hat er angefangen, mit mir zu diskutieren und meinte so, das geht doch gar nicht, was ich denn für ein, hab mich auch als erstes beschimpft. Also das holländische Wort für Arschloch ist Klotsack.
Der Klotsack.
Und ich habe dann irgendwann ins Englische gewechselt, weil ich ihn auch besser beschimpfen wollte irgendwann. Und dann habe ich, you fucking asshole oder so, weil der mich halt getreten hat und ich war einfach sauer, habe ich ihm halt das an den Kopf geworfen. Genau in dem Moment kam Chris Potter zurück auf die Bühne und sah mich an und hat wirklich geglaubt, ich hätte das zu ihm gesagt. Und er meinte auch so, warum? Also was habe ich dir getan?
Nein.
Und ich meinte so, nee, Moment, das war, also, hab's versucht aufzuklären, aber er hat sich wohl sehr gewundert. Also weil es ging wirklich so in seine Richtung. Naja, gut, ich möchte mich auf jeden Fall hochoffiziell nochmal für dieses Missgeschick entschuldigen. Chris Potter ist bestimmt kein Arschloch. Er spielt wunderbar Saxophon. Eigentlich diese Art Saxophonspiel, ich finde es ja gut, dass das so ein bisschen überlebt hat in Ben Wendel, wo irgendwie den Leuten eigentlich vorgeworfen wird, das wäre so ein bisschen herzlos und so als übertechnisiert und so, und also so, weil es so super überkonzeptionell und so. Und ich finde das eigentlich gut.
Ja.
Ich bin auch totaler Ben Wendel-Fan. Ich finde, dass der das ja hinbekommt, trotz dieser ganzen Verkopftheit. Für mich ist das immer noch accessible und ich kann da immer noch auch, obwohl ich die Melodien nicht hören kann, kann ich irgendwie nachvollziehen, was daran catchy ist. Also ich finde das trotzdem auch catchy. Und es geht mir bei Chris Potter irgendwie auch so. Und unter Jazzstudenten gibt es dann immer diesen Moment, wo die Leute sagen, ja, aber das ist halt zu wenig Herz und so und zu schnell und zu viel und zu viel von allem und so. Und ich denke so, nö, wenn die das so gut machen und ist doch super. Also dieser sportliche Aspekt gefällt mir eigentlich immer sehr gut, ja. Beim Jazz. Ist natürlich ärgerlich, wenn man dann zu so solchen Konzerten geht und dann immer denken muss, Mist kann ich nicht.
So. Ja.
Ich glaube, das stört Jazzstudenten im Allgemeinen. Und
ja, gerade das Saxophon ist natürlich das sportlichste der Jazzinstrumente, könnte man sagen. Ne? Vielleicht neben dem Schlagzeug.
Ja, genau. Deswegen, Ben Wendel war ja auch bei Rick Beato. Aber wollen wir vielleicht mal über Rick Beato sprechen in einem anderen Zusammenhang?
Ja, gerne. Aber warst du fertig mit deinem Jazzclub-Besuch? Mit dem Raw-Dogging und so? Okay, ich dachte da. Ich hab dich nur irgendwie fünfmal unterbrochen. Ich habe irgendwie gedacht,
das bin ich ja gewohnt.
Okay, genau, ja. Ich weiß ja nur. Manchmal ist dann.
War ein schönes Konzert. Jochen Rückert, einfach super. War ein gutes Konzert. Hab ich mir gerne angeguckt. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Die haben einfach so Standards gespielt, die jeder kann.
Ja.
Also.
Boah, Blue Bossa.
It could happen to you. Ja, wirklich. Also, ja. Also das wirklich so. Und das war super. Wirklich einfach so die normalen Session-Standards. Und das über zwei Sets und einfach mega geil gespielt. War super.
Und meinst du, die haben sich einfach einen Gig gebucht, auch vorher spielen sonst nicht zusammen und haben sich gesagt, komm, wir machen heute mal einen Standards-Gig? Oder?
Keine Ahnung, ich glaube, der spielt da hin und wieder, wenn er einen Tag frei hat oder so. Und ja. dann hatte ich schon mal gesehen mit Julius Garvlik und auch Phil Donken.
Okay.
Das letzte Mal. Und irgendwie, das war jetzt auch schon wieder 2 Jahre her oder so. Und er hat irgendwie auch sowas gesagt, dass es super ist, dass die ihn immer so hier zwischen buchen, wenn er gerade mal irgendwie unterwegs ist.
Ist denn Jochen Rückert back in Germany?
Das weiß ich nicht so genau. Er war ja eigentlich immer so unser Mann
in New York. Unser Mann in New York, genau. Das war eigentlich unser Korrespondent hier.
Ja.
Genau, der ist so eine Generation älter als wir. Ne? Den haben wir quasi noch damals wahrgenommen als kleine Jazzstudenten, als einer aus Deutschland, der es geschafft hat.
Der es geschafft hat, genau. Genau.
Hab ich mal gesehen im Trio mit seinem Bruder. Ist der nicht Pianist oder so? Thomas Rückert, ja, genau.
Okay.
Jetzt schnell ergoogelt. Also, schöne Grüße. Und Rick Beato. Ach so, genau. Ich hatte noch die Idee, Merchandise für uns, vielleicht Handtücher. Jetzt fragst du, warum Handtücher im Jazzclub, wo es keine festen Platzkarten gibt.
Ja.
Ich kenne das aus dem Pauschalurlaub, dass man da ein Handtuch morgens auf die Liegestühle legt, am Pool, um dann gemütlich zum Frühstück zu gehen und dann liegt das Handtuch schon mal da. Vielleicht können wir sowas mit LK Jazz Handtüchern machen. Die kann man dann mit in den Jazzclub nehmen, legt sie auf den Stuhl, hat quasi schon eingecheckt, Platz reserviert und kann da noch gemütlich zur Bar oder rauchen und so.
Ja, genau, das ist eine gute Idee. Also das ist ja quasi genau die Situation, die ich neulich hatte. Ich möchte einen Sitzplatz haben, aber ich möchte vielleicht auch mal irgendwie an die Bar.
Ja.
Ich lege dann also sozusagen mein LK Jazz Handtuch in die erste Reihe und damit ist klar, es ist belegt. Ja, das ist jetzt die Frage, wie auch mir das ja bei dem Chris Potter Gig damals passiert ist. Gelten Treppenplätze zum Beispiel auch als Sitzplätze? Das wollte ich dich eigentlich
sagen. Ich würde sagen Grauzone. Ich würde sagen eigentlich nein.
Also würdest du sagen, ich war damals im Recht?
Ja, ich würde aber auch, glaube ich, wenn ich im Ausland bin und ich Leute beschimpfe, dann würde ich die immer auf Deutsch beschimpfen, weil das einfach so eine martialische Sprache ist, dass wenn so ein Holländer kommt, du bist ja kleines Arschloch hier, wenn man den so richtig auf Deutsch lang macht. Wenn
Holländer schimpfen, ey, das ist halt auch was Martialisches, das kann ich dir aber sagen.
Aber irgendwie ist es nicht süßer, alles immer süßer als Deutsch?
Nee.
Okay.
Das klingt überhaupt nicht süß.
Okay. Gurgelig. Also gut, Rick Beato. Oh, verdammt, Klotzacke.
Also, dann kriegen sie auf einmal eine ganz tiefe Stimme.
Sehr gut. Rick Beato. Wir sind late to the party und dann wieder nicht.
Warum?
Weil wir eigentlich mal uns unterhalten wollten über das Interview, was Rick Beato mit Flea gemacht hat.
Ja.
Und da gab es auch vor 2 Wochen oder so, glaube ich, nämlich nochmal einen Nachschlag, weil Flea jetzt sein Album veröffentlicht hat. Er war auch schon bei Jimmy Fallon, glaube ich, oder Jimmy Kimmel oder so.
Ja.
Genau.
Das ist ja auch einfach für die Medien gut geeignet, dieser Charakter. Genau. Ne?
Wer ist Flea?
Flea ist der Bassist der Red Hot Chili Peppers. Ich habe ein spezielles Verhältnis zu den Red Hot Chili Peppers.
Genau.
Ich weiß, dass das nicht geschmackssicher ist, die gut zu finden. Das wusste ich früher nicht. In den Nullerjahren habe ich das gemerkt. Und habe natürlich auch versucht, mich dann weiter von denen zu distanzieren. Und es ist mir bis heute nicht so richtig gelungen. Also ich kann über sie lachen und über das, was sie alles so verbrochen haben und so. Und trotzdem finde ich sie irgendwie bezaubernd und auch irgendwie immer noch irgendwie genial auf ihre Art. Und auch, ich finde es auch so komisch, dass die halt so wenig zu erzählen haben und trotzdem so starke Charaktere sind. Also diese Geschichte dieser Band ist ja vor allem von dem Drogenkonsum geprägt, würde ich sagen. Sehr viel mehr ist da nicht. Also wenn sie so über ihr Früher erzählen, so, es gibt da jetzt nicht groß viel andere Stories, außer genau, dass sie halt irgendwie Schwierigkeiten hatten mit diesen Drogen. Ja, und dann hat man halt schon früh an solche Charaktere wie Hille Slovak, den alten Gitarristen, Flea und Anthony Kiedis, die einfach optisch wahnsinnig viel hermachen. So vor allem Flea und Hillel am Anfang wirklich so wie irgendwie spezielle, diepe Charakter wirken. So. Ob das nun wirklich so ist, dann können wir uns ja gerne nähern. Aber ich bin davon immer nach wie vor total verzaubert, wenn Flea spricht und so und anfängt zu weinen und so. Und also der rührt mich irgendwie total. Und das ist mir jetzt auch wieder so gegangen, ich ist jetzt länger her, vielleicht sogar das letzte Interview, was ich mit Flea gesehen habe, was ich mit dir gesehen habe, mit River Phoenix.
Ach Gott, das ist ja aus den 90ern. Ich habe irgendwann, Flea hat vor ein paar Jahren eine Autobiografie geschrieben, da habe ich nochmal ein Audio-Interview mit ihm gehört. Ich kriege jetzt natürlich schon wieder Zuckung, weil ich das Gefühl habe, wir springen irgendwie einfach rein. Mir ist nochmal aufgefallen, ich habe in letzter Zeit ja viele alte Folgen gehört und die Playlist bestückt. Es war gerade zu Beginn unseres Podcasts und dann noch etwas später so eine Art Sport von uns, möglichst oft die Red Hot Chili Peppers zu nennen. Und ich glaube, wir haben schon diverse Male in diesem Podcast, in den letzten 151 Folgen, immer mal über die Chili Peppers gesprochen und die so eingeführt.
Ja.
Chili Peppers irgendwie so eine Generationsband. Wir sind eigentlich ein Tick zu jung für die Chili Peppers oder aber auch nicht.
Irgendwie auch nicht.
Nee, weil die Chili Peppers sind nämlich tatsächlich bisschen wie vielleicht in Deutschland die Ärzte und die Toten Hosen oder sowas. So eine Band, die wirklich mehrere Generationen abholt.
Ja, oder halt immer wieder neu akquiriert, ne?
Genau
wie die Ärzte, wie die Ärzte eigentlich, genau.
Also
die gibt es seit 82, dann gibt es halt genau diesen ersten Block mit Hillel. Ich glaube, da waren sie doch so die coolen.
Ja. Genau.
Ist so eine Art Indie-Band in Amerika gewesen.
Ja.
Und dann ab 91 wird es ja so richtig big. Und dann dauert es ja aber auch wie damals sowieso, alles immer gedauert hat, bis es so bei uns ankommt. Also es ist ja nicht so, oh, das neueste Album der Chili Peppers, so, sondern ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich das Blood Sugar Sex Magik auch als wahnsinnig frisches Zeug wahrgenommen. Dabei war es schon 95 oder 96 oder so.
Ah, wirklich? Okay, was ist denn dein Erstkontakt mit den Chili Peppers? Ich würde ja sagen, bei mir ist es so, dass ich, als wir dann irgendwann Kabelfernsehen hatten, und das war noch nicht, also ich würde auch sagen, so ab über 10, kann ich mich erinnern, dass auf MTV das Video von Give It Away Now lief. Gleichzeitig aber auch, glaube ich, schon sowas wie Aeroplane, und das ist so 95, also das ist irgendwie so.
Genau, das ist ja von der 100 Minute, das ist ja.
Genau, ein Album später, genau. Das sind aber so meine ersten Erinnerungen. Also so diese ganzen frühen Chili Peppers habe ich nicht mehr mitbekommen, sondern eigentlich bei mir, ich wusste, dass es die gibt, und so richtig mitbekommen habe ich die eigentlich erst mit Californication.
Nee, ich hatte irgendwie ein Bekannter meiner Eltern hatte ein Tape der Red Hot Chili Peppers. Das habe ich in die Hände bekommen. Das war Blood Sugar Sex Magik.
Also und die Gumbin-Eltern vom Lambert haben einen Bekannten, der Red Hot Chili Peppers auf Kassette pumpt. Okay.
Ja, der war allerdings, der ist jünger
gewesen
als meine Eltern. Ja, genau, der hatte das irgendwie und hat das als wahnsinnig hippes Zeug irgendwie verstanden. Und irgendwie habe ich das in die Hände bekommen. Und ich habe erstmal gar nicht verstanden, was daran so toll ist. Also weil ich habe das so gehört und dachte, also es sind ja jetzt keine Songs oder so. Und trotzdem hat das mich irgendwie nicht losgelassen. Ich musste das immer wieder hören. Und ich frage mich auch, warum. Also ich glaube, dass der Klang dieser Band irgendwie eine Sache zum Ausdruck gebracht hat, die mich wahnsinnig interessiert hat. Nämlich, dass das Musik ist, die so klingt, als wäre sie zusammen entstanden. Das ist halt gerade eben nicht dieses ist so, wir machen einen Song und dann setzen wir ihn um. So. Und das ist, glaube ich, auch von der Einschätzung nicht ganz so falsch. Ich habe jetzt auch gerade diese Netflix-Doku über die Chili Peppers gesehen, über ihre 80er Jahre. Und eigentlich bestätigt das Flea auch so und meint so, ja, eigentlich, also die Entstehung dieser Stücke, wenn man so will, sind eigentlich immer endlose Jams und so. Es ist eigentlich so eine, kommt so aus der Jam-Band-Tradition, wenn man so will, ne? Und dass Songwriting eigentlich irgendwie eine Rolle gespielt hat, das ist wirklich erst mit der Aufnahme des zweiten Gitarristen John Frusciante eigentlich in diese Band auch reingekommen. Aber Blood Sugar Sex Magik ist noch wahnsinnig geprägt von diesem Geist, diesem so, das entsteht irgendwie dadurch, dass die halt genau einfach zusammen spielen die ganze Zeit. Und ich finde, das wird deutlich und das hat mich, glaube ich, auch irgendwie ganz wehmütig gemacht. Ja, du hörst halt diese, und dann rappt da einer drüber. Aber und es wirkt halt irgendwie so, als wären das einfach eine Bande von Freunden, die halt da irgendwie so zusammen auf einem Trip sind. Und genauso wird das eigentlich auch beschrieben. Also das ist halt, finde ich, das hörst du in der Musik. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich wahnsinnig angezogen hat. Weil damals hat man ja danach gesucht, so nach Gleichgesinnten, die halt irgendwie stundenlang im Proberaum zusammen einschließen wollen und halt irgendwie eine gemeinsame Sprache finden wollen. Und das hat totale Sehnsucht befriedigt, sagt man. Die ich in mir trug. Und das ist irgendwie dieser Bandgedanke, der eigentlich durch den Klang dieser Musik eigentlich für mich damals total zum Ausdruck gekommen ist.
Ja, das ist auch, glaube ich, das wird in diesem Interview jetzt auch nochmal klar und das sagte auch nochmal ein Freund von mir zu mir, dass das so interessant ist, dass die Chili Peppers wirklich noch aus einer anderen Zeit kommen, nämlich aus der Zeit, wo Bands im Proberaum zusammen gejammt haben.
Ja.
Wir sprechen da hier auch öfter drüber, haben wir auch Folgen drüber, über Bandsterben, über Producing. Genau, und wir als Millennials sind so ein bisschen ja diese Scharniergeneration, ne? Wo es so, ja. wir sind irgendwie noch so halb im Proberaum aufgewachsen und mittlerweile, ja. Und jetzt sitzen wir vorm Laptop. Und die Chili Peppers sind wie so ein, ja, wie so der gute Geist dieser alten Zeit, die das ja. auch noch so hochhalten. Und das ist so interessant, wenn man dieses Interview hört, weil Flea das auch an mehreren Stellen so erzählt. Genau, sie haben 1,5 Stunden jammen sie und manchmal bringt man einen Riff mit in Proberaum und dann wird drauf rumgejammt und dann entsteht ein Song. Und dann erzählt er ja auch, wie sie dann die erste Platte mit Rick Rubin aufgenommen haben. Und Rick Rubin hat gesagt, hey, so wie ihr klingt, wenn ihr zusammenspielt, das ist die Magic, das müssen wir ja. einfangen. Also ein Gedanke, der heute super anachronistisch wirkt.
Ja.
Und auch quasi eine Band, die sich wirklich über dieses Zusammenspielen definiert.
Das, genau, und ja. das ändert sich ja in den 90er Jahren. Also wenn man bedenkt, so, die Blood Sugar Sex Magic ist am gleichen Tag erschienen wie die Nevermind.
Ja.
Und bei Nirvana ist es ja schon so, das ist schon nicht mehr, also dieses Bandgefühl wird da nicht mehr auf die gleiche Weise ausgedrückt. Da gibt es schon so wieder so einen Genius, ja?
Ja.
Also so einen Frontmann, der eigentlich alles so zusammenhält.
Ja.
Das ist bei Chili Peppers ja genau nicht so. Du hast da einen Frontmann, der eigentlich keine ja. große Rolle spielt. Das ist eigentlich ja. der unwichtigste Frontmann der Musikgeschichte des Anthony Kiedis.
Ja, können wir darüber sprechen, genau, weil der Zauber der Red Hot Chili Peppers ist ja nicht, wow, Anthony Kiedis, diese Stimme, diese Lyrics, ja. sondern wow, ich glaube, das kann ich auch.
ja, so ist es auch gewesen. Sowohl Flea als auch Anthony Kiedis haben angefangen, Musik zu machen, weil sie zur rechten Zeit am rechten Ort waren. Mhm. Also bei What Is This hieß die Band davor, in der Hillel Slovak und Flea gespielt haben. Und die hatten, What Is This hatte den Bassisten rausgeschmissen und Flea war ein Freund von Hillel. Und dann haben sie halt gesagt, so in 2 Wochen haben wir einen Gig. Also das absolute Bassspiel-Klischee ja. auch, ne? In 2 Wochen haben wir einen Gag, hast du nicht Bock, das zu lernen? Und er hatte noch nie einen Bass in der Hand, also ja. erzählt er das, ne? Und meinte so, ja, das mache ich jetzt.
Ja.
So. Und fängt dann auch an zu weinen. Also wirklich, der ist ja wirklich sehr nah am Wasser.
Ja, gebaut, ja, ja, aber so. Das war auch schon immer so, tatsächlich. Das ist auch in diesem Interview, was ich gesehen habe, zu seiner Autobiografie, auch, dass er da permanent anfängt zu heulen. Aber irgendwie auch irgendwie sweet.
Irgendwie ist das total sweet, ja. weil er dann halt einfach von diesem Gefühl berichtet, dass er halt irgendwie zu der Zeit, er hat sich von niemandem ernst genommen gefühlt. Er war immer irgendwie ein Freak, so, und auf einmal traut ihm da so jemand was zu, dass du halt in 2 Wochen jetzt irgendwie Bass spielen lernen kannst und so. Und dann, genau, also diese Tränen sind für mich auch immer nachvollziehbar. Wie gesagt, er rührt mich
ja,
in diesen
ja,
Erzählungen. Ja. Und
die hat auch so ganz kleine Äuglein, wo man es gehört, das ist eh schon so, immer so kurz vorm Kippen und dann rollt er, kullert das Tränchen runter. Und er weiß es auch selber und reflektiert das dann auch so lustig, dass er sagt, oh, meine Frau hat gesagt, heul nicht schon wieder im Interview.
Ja, genau.
Ja.
Und bei Anthony Kiedis ist es genauso. Also Hillel, die haben irgendwie die Möglichkeit, einen Opener zu machen, werden sie irgendwie eingeladen. Hillel, er, also Flea und Jack Irons. Und weil sie halt einfach mit Andy rumhängen und meinen so, also, ja, weiß nicht, probier's doch einfach mal. Mach das ja. doch mal. Und er auch so, aber ihr seid doch Musiker. Ich bin doch gar kein Musiker. Was soll ich denn da jetzt machen?
Ja,
ja, kriegst du es hin oder nicht? Und man so, ja, okay, dann mach ich's. Und dann gab es wohl diesen legendären Abend, wo es halt irgendwie die Energy absolut high war. Und der hat auch dieses Rap-Ding für sich entdeckt.
Ja.
Also der hatte so vorher so, mehr so ein bisschen so spaßeshalber gebattelt. So.
Ja.
Und das halt irgendwie in L.A. so auf der Straße mitbekommen.
Aber wirklich auf Frühstücksblock-Niveau wahrscheinlich. Ne? Also weil man muss sagen, das ist alles nicht so doll, Anthony Kiedis.
Ja.
Ich glaube, Anthony Kiedis ist auch so ein Schlaumeier-Typ, hat auch Schauspielereltern, glaube ich.
Nein. Der Vater ist eigentlich Drogendealer.
Ach so.
Hat aber sich irgendwie mit dem Umzug nach L.A. erhofft, eine Schauspielerkarriere, also den richtigen Weg einzuschlagen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so richtig
gegangen.
Also es ist alles sehr prekäre Verhältnisse, alles sehr nah am Illegalen. Und
würdest du sagen, die sind richtig Street?
Gewalt.
Die Chili Peppers. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie, weil dann später John Frusciante kommt ja auch immer so sehr belesen daher. Mein Eindruck war eigentlich, dass das eigentlich nämlich doch auch bürgerliche Kinder sind, die dann irgendwie so ein bisschen auf Street machen. Aber du würdest sagen,
Chronist, schwer zu sagen, ne? Also es gibt bei Flea auch die Erzählung, dass er sein Stiefvater ist ja dieser Jazzmusiker.
Ja.
Genau.
Die Mutter hat mit dem Umzug, glaube ich, nach L.A.
ja,
sich, glaube ich, an denen gehaftet. Vorher waren sie irgendwie in New York. Das war, da war sie mit so einem Business-Typen zusammen. Und
sie
so.
Sind eigentlich Australier. Also,
Australier, ist Australier, genau. Ich bin Australier. Ja. Gibt auch einen irischen Hintergrund da, aber wie auch immer. Ja. Also so wie Flea es erzählt, ist es schon so, dass er, abdem er 11 Jahre alt war, eigentlich seine Zeit auf der Straße verbracht hat.
Und das kein Geld hat. LA-Kids, ne?
Also LA-Kids,
wenigstens immer gutes Wetter, muss man sagen.
Immer gutes Wetter und er hat relativ schnell für sich gemerkt, irgendwie, was er gerne mag, ist Musik. Und er hat relativ schnell rausgefunden, wie er auf diese ganzen Konzerte auch, die er sehen möchte, umsonst, also welche Hintertüren es gibt und so. Und da muss ich sagen, also ja, warum sollte man für Kultur Geld bezahlen? Ist doch in Ordnung. Ich habe es den Chili Peppers, als sie dann irgendwann Geld hatten, auch heimgezahlt, indem ich das gleiche Prinzip angewandt habe. In Kampnagel habe ich mich auch mal hinten durch die Hintertür reingeschlichen. Ja, ja, ja. Die haben mal so einen Promo-Gig, ich glaube, für Californication auf Kampnagel gespielt. Und ich hab
krass, da warst du schon, okay, alles klar, da waren wir noch so klein, das hast du schon gecheckt. Okay.
Ja.
Ja, naja. Ja. Naja, auf jeden Fall, die Chili Peppers kommen irgendwie in so einer Zeit an den Start und finden ihren Stil, wo es so ein bisschen, es gibt halt schon Rap, ne?
Ja.
Das ist so das, was Anthony Kiedis gut findet. Und die anderen Musiker haben irgendwie, das ist nämlich ganz interessant, haben sowohl diesen Rock-Einfluss, also wahrscheinlich sowas wie Led Zeppelin, aber auch so ein Funk-Einfluss.
Ja, ja.
Also bei Flea ist ja ganz interessant, dass der so wahrscheinlich Sachen James Brown, George Clinton, Sly Stone und sowas auch irgendwie kennt und dann halt eigentlich jede Red Hot Chili Peppers Bassline irgendwie so funky ist. Also und dann so entsteht irgendwie dieser Funk-Rock. Also es gibt natürlich so Faith No More, gibt es Fishbone, solche Bands, ne? Aber
ja, aber es werden auch in dieser Doku auch gerade so viele Punk-Bands referenziert, Black Flag.
Genau, oder was Black Flag ja auch in L.A. Ja. Da empfehle ich einen Film, der heißt The Decline of the Western Civilization. Das ist so eine Doku über Hardcore-Szene in L.A. Und zwar gedreht von der Regisseurin von Wayne's World. Kann man mal gucken, wenn man da so einen Eindruck haben will über diese Hardcore-Szene. Ist auch Black Flag zu sehen, ohne Henry Rollins in einer anderen Besetzung. Bin da nun wirklich aus Gründen kein Experte, aber da sieht man auch viel so Proberäume und so abgefuckte Kids und so. Und dann später haben wir aber auch dann sowas wie Rage Against the Machine oder Primus, so Bands, die auch so ein bisschen so ähnlich funktionieren, ne?
Ja, oft aber auch wieder über so einen starken Charakter, oder? Bei Rage Against the Machine ist doch der Zack de la Rocha spielt eine entscheidende Rolle. Gut, es gibt da noch Morello.
Ich finde ich eigentlich ähnlich zu bewerten, weil ich finde auch tatsächlich Rage Against the Machine die bessere Band in einem ähnlichen Genre. Also ich finde Rage Against the Machine ist einfach eine Band, die ist on point musikalisch, ist wirklich genial und auch, ich finde es viel tighter und kompakter als die Chili Peppers. Die Chili Peppers haben halt so dieses wilde Verspielte, ne? Aber
ja. Das ist für mich natürlich jetzt Blasphemie.
Ja, ja. Und natürlich Primus ist natürlich irgendwie Comedy-Musik. Ja. Die sind aber natürlich auch so ähnlich. Also was man... es gibt halt wirklich immer diese Riff-Styles. Ne? Also ich bin auch wirklich jemand, der sich viel Chili Peppers-Zeug spielen kann, aber es ist irgendwie, jedes Lied ist... Irgendwie immer diese so komische... Das ist so dieser zappelige Style und dann kommt irgendwann die Stelle, wo... Also wo irgendwie ist es, wir haben so eine Rock-Energie gepaart mit diesem Funky-Ding, ne?
Ja. Also das ist ja etwas, was Flea wahrscheinlich deutlich mitgeprägt hat, halt die Bassgitarre in einer Weise in die Popmusik zu etablieren, dass es halt irgendwie man das Gefühl hat, so die ist da, hat da eine Form von Gleichberechtigung. Also ich glaube, Jack Bruce hat das schon mal in den 60ern versucht.
Okay, es ist tatsächlich diese, wenn man diese, tatsächlich habe ich das gesagt, diese ganzen Vorbilder im Funk, da ist natürlich der Bass völlig etabliert.
Ja.
Und das ist was er quasi in Rock rübernimmt, was aber natürlich auch John Paul Jones bei Led Zeppelin macht. Das heißt, wir haben wirklich Riffs. Das ist auch quasi nichts, was Flea erfindet, sondern was er irgendwie in so einem Rock-Ding mit etabliert.
Ja.
Ja. So würde ich das sagen. Also weil nicht, dass der noch hier zu viel Credits bekommt.
Okay, ja, ja. Dann etabliert er es halt.
Ja, ja, genau. Und auch, ich muss auch sagen, weil bei den Chili Peppers der Gesang nicht so richtig strahlt.
Nee, kann man nicht sagen.
Ist irgendwie das Instrument, das ist irgendwie das Geile an dieser Band, dass das Instrumentale dann irgendwie schon so raussticht. Und das.
Ja, und immer eine große Rolle gespielt hat auch, so, ne? Also, wie gesagt, das ist ja so eine Art instrumentale Boyband auch, so, ne? Mit ihren alten Characters und irgendwie Fähigkeiten da und den Looks.
Ja.
Es ist ja immer so ein bisschen auch die Charaktere, die so rausgespielt werden. Wir haben dann halt mit Hillel und John halt so diese introvertierten, eher intelligent wirkenden Typen, dann halt diesen ADHS-Bassisten, der die ganze Zeit rumtanzt. Und das ist mir ja wahnsinnig sympathisch, solche Leute. Ich glaube. Ja, solche Leute, die immer irgendwie anfangen, auch so in dem Recreato-Video wird es ja auch deutlich, immer so anfangen so zu sketten, wenn sie irgendwas vorspielen. Und dann so komisch tanzen.
Anthony Kiedis wiederum, der skettet ja wirklich. Du hast ja in den frühen Chili Peppers, das hört euch mit der Californication auf, hat man ja, singt er ja teilweise Bang Dang Dong Bow Di Day Dong Bay Do Bow, also vokalisiert. Also eigentlich Anthony Kiedis.
Ein Rocksketter.
Ein Rocksketter.
Ja.
Oder?
Ein Rocksketter. Ja, ist ein reiner Rocksketter.
Und genau, und Flea auch mal. Also genau, und so klingt das irgendwie auch alles.
Ja. Und diese kindliche Neugier, die er da zum Ausdruck bringt, das ist irgendwie, ich finde das total sympathisch. Erinnert mich auch an einen Saxophonisten, mit dem ich früher zusammengespielt habe. Liebe Grüße an Noé aus Barcelona. Er wird den Podcast nicht hören, denn er kann kein Deutsch.
So, jetzt sagt Flea in diesem Interview, was ganz interessant ist, was für mich total Sinn macht. Er erzählt, dass sein Stiefvater, der Jazz-Bassist war, Bebop-Bassist. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Der Stiefvater von Flea, Walter Abdul Urban Jr., ist nach Fleas Erzählung halt ein Jazz-Kontrabassist gewesen, den er als Kind oft gehört hat und der auch nach seinen Aussagen diesen wilden Bebop-Stil spielt. Er sagt dann auch in dem Recreato-Interview, und er was rolling on the floor laughing, weil er die Musik so wild fand. Interessanterweise eigentlich im Prinzip mit demselben Wortlaut erzählt er das 30 Jahre vorher in diesem Interview mit River Phoenix.
Ja.
Also das ist irgendwie scheinbar so eine Geschichte, das hat er auch so als Preset bereit. Genau. Walter Abdul Urban Jr., man findet wirklich nur auf DocDroid so eine Biography als PDF, und da schreibt er, ja, man kann hier Unterricht nehmen bei dem. Da geht's, glaube ich, ist es von irgendeiner Lehreinrichtung. Dann steht aber bei seinen Performances, er hätte gespielt mit Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Philly Joe Jones, Don Ellis, Jimmy Dorsey. Ich habe bei Discogs nichts gefunden. Der scheint nie was aufgenommen zu haben. Und dann steht da aber auch, also played with Flea of the Red Hot Chili Peppers, because he's my son.
Okay.
Süß, oder?
Ja.
Ja.
Vielleicht war er auch einfach auf den richtigen Sessions. Ich meine, das hat man ja früher auch gerne gemacht als Jazzstudent, dass man halt, wenn man mal das Glück hatte, auf der Session irgendwie mit einem Megastar zu spielen, dass man das sofort in seine Bio reingeschrieben hatte. Ja, genau.
Also auch Schande über mich. Ich habe das heutzutage ultra peinlich. Ich habe ja schon mal erzählt, mal auf der Session vom Jazzfestival Burghausen mit Roy Hargrove zusammengespielt.
Ja. Steht das in deiner Bio?
Es steht nicht mehr in meiner Bio, aber ich habe wirklich mal, glaube ich, mit 24 Jahren mir in meine Bio geschrieben, spielt mit Roy Hargrove. Ist das nicht peinlich? Ich hoffe, es ist verjährt. Aber ich gebe es zu.
Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es, für mich bist du Roy Hargrove ebenbürtig.
Und mein bester Schüler.
Absolut zu Recht. Ja. Habt ihr da zusammen Autumn Leaves gespielt, weil ihr beide einfach sehr gut spielen könnt.
Ja, danke.
Das ist in Ordnung. Ja. Ich habe auch mal mit David Murray, müsste ich in meine Biografie schreiben.
So, und jetzt erzählt er, er hat immer seinen Vater beim Kontrabass spielen gesehen. Und das ergibt für mich total Sinn, weil er sagt, so dieses Physische des Kontrabass-Spielens. Also wenn man so Kontrabassisten spielen sieht, muss man verstehen, der Kontrabass erfordert doch ein deutlich höheres Maß an Kraft.
Ja.
Einfach um zur Klangerzeugung. Also genau, ich beobachte auch oft, wenn ich Kontrabassisten sehe, die so gelegentlich E-Bass spielen, dass die eine völlige Kraut- und Rübentechnik haben, weil die einmal eigentlich alles hier in dieser ersten Lage spielen, wo die Saiten auch so ein bisschen dünn klingen und nicht höher auf dem Bass. Also nicht den ganzen Bass benutzen und auch oft viel zu doll reinlangen. Also dann spielen statt. Also war natürlich so ein E-Bass, der braucht ein bisschen weniger Kraft. So, bei Flea funktioniert das aber erstaunlich gut, weil Flea gar nicht unbedingt so eine wahnsinnig gute Technik oder sowas sieht man, wenn er so seine hausbackenden Warm-Ups dann später in dem Video erklärt, wo er dann sagt, ich erkläre. Nur das Geheimnis von diesem Flea-Sound ist wirklich dieser harte Anschlag, der im Kontext seines Spiels und dieser Band super funktioniert. Also. Keine Ahnung, oder so ähnlich geht das, ne? Also, also die meisten Bassisten würden so spielen wahrscheinlich. Also, mit einer angebrachten Kraft. Er übersteuert aber die ganze Zeit seinen Bass. Und das ist in dem Kontext, das ist der Magic Red Hot Chili Peppers Bass Sound. Ist wirklich.
Ja. Also das kommt ja durch den Wille zum Performativen zustande. Also das würde er ja selber so beschreiben, dass es der Einfluss des Jazz eigentlich
ist. Ja, weil es totaler, macht total Sinn. Also weil es ist quasi wie ein Kontrabassist, der ultra reinprügelt.
Also ich habe in diesem Podcast auch damals schon verlautbaren lassen, dass es doch einen Jazz-Zusammenhang von Flea zu Flea geben würde. Das hast du damals in Frage gestellt. Aber weil ich wusste, dass er totaler Charlie Parker-Fan war und diesen ganzen Bebop-Kram irgendwie durch seinen Vater kennengelernt hatte und es wohl ihn tatsächlich geprägt hat in dem Willen, das Instrument halt performativ zu spielen, also eine andere Rolle einzunehmen als die, die ein Bassist für gewöhnlich innehat. So. Also er wollte halt wirklich performen, wenn man so will. Und das würde ich ja sagen, wird in seiner ganzen Körpersprache, in seiner ganzen Haltung auf der Bühne auch deutlich. Man wundert sich so ein bisschen, wenn man ihn halt spielen sieht. Also das wollte ich dich auch noch fragen und ein bisschen deutest du ja auch darauf hin. Das ist doch keine Technik.
Es ist okay, es ist alles in Ordnung und ich meine, es ist auch tatsächlich völlig irre, wenn er diese... Ja, also es ist so ein bisschen, ich finde es wirklich immer total gefährlich, nur weil man irgendwie zwei schlaue Fingersätze mehr kann, irgendwie sich da über die Technik zu erheben, weil wenn man sieht, ist es alles so ein bisschen hausbacken, wie der spielt.
Ich meine halt die reine Bewegung auf dem Griffbrett. Also es wirkt auf mich so, als würden da halt sehr viele Bewegungen gemacht werden, die eigentlich für mich nicht notwendig aussehen. So.
Völlig unökonomische Spiel. Also also Rühren hat Arndt das mal genannt, mein alter E-Bass-Lehrer, schöne Grüße. Das ist eine ganz viel unökonomische Bewegung. Man würde eigentlich sich normalerweise bemühen, die Hand viel ruhiger zu halten.
Ja, und trotzdem ist der Sound hat einen ja früh begeistert und man hat immer gedacht so, wow, das ist der Bassist, haben wir gedacht.
Er kann aber auch alles spielen. Es gibt auch so ein Video, wo er auch mit diesem Anschlag Teen Town spielt. Ja. Also, man hat wirklich, also ich glaube, er spielt auch wahnsinnig viel unverstärkt. Und also da kriege ich wirklich sofort Blasen, wenn ich mit der Intensität von ihm spiele. Und das ist aber auch das Geheimnis. Es ist einfach ein wahnsinnig guter, intensiver Musiker, der einfach auch wenig nudelt. So gesehen, glaube ich, sondern einfach, dass auch immer all in geht mit dem Wasserspiel und so, finde ich schon sehr beeindruckend und inspirierend.
Ja, er erzählt dann so ein bisschen von seinen ganzen Einflüssen, die er hat. Sehr guter Satz von ihm auch, dass er meinte so, die Leute, die nur eine Musikrichtung mögen, mögen eigentlich keine Musik, sondern weinen einer Zeit in ihrem Leben hinterher, in der sie sich jung und alive gefühlt haben.
Ja, auch gerade gesagt haben, Sexual Active hat das, glaube ich, sogar genannt.
Ja, vielleicht hat er das auch
gesagt. Ja, genau, er hat gesagt, Leute hören immer die Musik aus der Zeit, wo sie Sexual Active werden. Die hören sie ihr Leben lang.
Also wirklich ein Abgesang auf dieses Distinktionsgehabe von Subkulturen, finde ich super. Entspricht total, auch wirklich sagen, meinem musikalischen Verständnis, da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt. Dann zitiert er da auch Monk, ne, meint so, I love all music. Der also hätte Monk gesagt. Ja, so.
Auch Country.
Und dann wird er gefragt, also Country. Und dann sagt er, what part of all music did you not understand? Ja. Und so sieht er sich so ein bisschen auch. Und seine Einflüsse, ich würde sagen, in der Bandbiografie wird es ja tatsächlich auch so ein bisschen deutlich. Also diesen Jazz, performativen Jazz-Einfluss, dann diesen ganzen Funk, dann diese Punk-Szene, der sie sich aufgehalten haben und so.
So, aber jetzt, wenn wir nochmal bei der sogenannten Jazz-Gegenwart hier mal einhaken. Leben wir nicht gerade in einer Zeit, wo uns das völlig in die Karten spielt, wie überall Leute plötzlich aus ihren Löchern kommen und zugeben, dass Jazz eigentlich doch irgendwie cool ist?
Also das nimmst du ihm jetzt nicht so richtig ab,
doch,
oder?
Doch, ich nehme ihm das voll ab und ich bin ihm sogar dankbar. Das hat jetzt keinen doppelten Boden, was ich gesagt habe, oder irgendeine Unterstellung, sondern da sitzt Flea im Interview. Und das sind so Sachen, die hätte er, glaube ich, vor 20 Jahren auf MTV so nicht erzählt oder die wären rausgeschnitten worden. Jetzt leben wir in der Zeit, wo es Leute interessiert. Er sitzt da, er sagt, er hat Miles Davis live gesehen, hunderte Male.
Er kommt mit einem Miles Davis Shirt in die Show.
Er hat Miles Davis T-Shirt an, seine Einflüsse. Ja. Neben, also so Leuten wie natürlich Bootsy Collins und John Paul Jones, keine Ahnung, also wie Rockbassisten, Jaco Pastorius, Larry Graham nennt er natürlich auch noch, der Slap-Bass-Erfinder, Pino Palladino nennt er, genau, aber dann, er sagt, er hat Weather Report live gesehen, Jimmy Garrison, der Bassist vom John Coltrane Quartett. Das ist für ihn ein Einfluss. Ja. Also wie krass ist das? Und dann wird fachgesimpelt noch, warum Freddie Hubbard nicht den Fame bekommt, den ihm gebühren würde.
Was ein Mega-Take ist, den ich so nachvollziehen kann. Ich habe mir nochmal Maiden Voyage angehört, so einfach dieses Solo auch da auf dem ersten Stück. Wie heißt es? Dum, dum,
ja, so Maiden Voyage heißt
es. Maiden Voyage heißt es einfach, genau. Ja, ja. Genau, also sowieso, was der auf der Platte runterspielt. Und generell ist natürlich immer eher so ein Teamplayer gewesen. Hat, glaube ich, nicht so die eigenen Referenzwerke rausgebracht. Aber natürlich eigentlich ist es ein unglaublicher Trompeter.
Ja.
Und ich glaube, wir hatten das in dieser Sendung,
ja,
die wir hier wöchentlich veranstalten, auch schon mal so gesagt.
Ja, genau. Der Take von Flea zu dem Thema ist ja quasi, es werden nur die Leute Superstars, die quasi ihr Instrument komplett neu erfinden. Das ist ja seine Begründung. Dass er sagt, okay, Freddie Hubbard ist ein Trompeter, der kann halt quasi Bebop und spielt super, super Stücke, hatte Hits, aber er ist halt anders als Miles, der überall ganz vorne mit dabei war, auch anders als Clifford Brown, der auch quasi einfach Trompete auf ein neues Level gehievt hat, so Bebop-mäßig und so. Und ich finde das eigentlich nachvollziehbar. Das kann man auch immer, wenn man sich vielleicht manchmal fragt, warum sind Leute eigentlich nicht super riesig, dann kann das ein Grund sein.
Genau, aber das ist auf einmal eine Diskussion, die halt auf einem Millionenkanal stattfindet. Und du hast ganz recht, man hätte sich nicht vorstellen können, dass diese Themen mit River Phoenix vor 20 Jahren verhandelt worden wären, weil halt Jazz, jetzt über Jazz reden und so und das als Einfluss geltend machen und so, das passt doch überhaupt nicht zu diesem ganzen anderen Heldenkram und so, ne? Also, und auf einmal ist das tatsächlich wieder möglich. Und das ist das, was du sagen wolltest, richtig? Dass das irgendwie mittlerweile irgendwie wieder zusammenpasst.
Ja.
Man kann Punk und Jazz irgendwie zusammenbringen.
Flea so sitzt Biografie. Und sagt dann, ja, ich guck mal hier, ich habe Folgendes übe ich auch immer. Na. Also was ja völlig irre ist.
Das sind die Changes von
Giant Steps
in genau,
und als Punk. Und er hat sich halt, genau, und er sagt, das kann ich halt auch verstehen, dass er sagt halt diese Bebop-Energie. Cherokee oder sowas.
Ja.
Diese schnellen Abtempo-Swing, das ist für ihn eigentlich so ähnlich wie Punkrock spielen. Und Flea kann übrigens irre, das hört man auf manchen Red Hot Chili Pepper Songs, man hört das aber auch bei Alanis Morissette, You Ought to Know, dass er auf dem Bass quasi in diesem Fingerstyle diese 16. spielt. Und super sauber, super präzise und super hart. Das ist was, das halte ich ein paar Takte durch, dann wird es aber bei mir sehr wackelig. Und das ist auch so eine Spezialität von Flea. Hört man manchmal auf Songs, wie der diese 16. ballert. Also das ist alles schon so, die Sachen, die er kann der auch richtig gut und auch richtig gut klingt. Er hat auch so diesen deutschen Einfluss übrigens ganz interessant, weil gefragt
das wird. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja herrlich. Das erste Referenzwerk, was er irgendwie bringt, aber was er meinte, was ihn total geprägt hat in seiner Liebe zum Jazz, ist ein Buch von.
Kannst du es so sagen, von,
ja, I can't pronounce the name. Joachim Ernst Behrendt. Joachim Ernst Behrendt, Jazz, Photo History heißt es.
Ja, kennt ihn selber nicht, sondern scheinbar ein Fotobildband von 1978, den Joachim Ernst Behrendt rausgebracht hat und den er sich als Kind gern angeguckt hat, wo coole Jazzer-Fotos drin waren.
Genau, das ist so ein deutscher Jazz-Theoretiker, Biograf. Der Jazz-Papst in Deutschland, könnte man eigentlich so sagen. Hat das Jazz-Archiv gegründet.
Wusstest du übrigens, dass Anthony Kiedis mal mit Nina Hagen zusammen war?
Ja, das wusste ich.
Genau, das heißt also, da lieben wir Deutschen natürlich, wenn wir, wenn wir da irgendwo an der West Coast auch noch irgendwie unseren Einfluss geltend machen. Also genau, dieser Jazz-Einfluss überall. Und es hat ja einen Grund, weil Flea hat ein Jazz, in Anführungszeichen, Album veröffentlicht.
Genau.
Auf dem er, und deswegen reden wir auch, glaube ich, so viel über Miles Davis und Freddie Hubbard, Trompete spielt. Sein erstes Instrument.
Das war seine ursprüngliche Idee. Genau. Ne? Er wollte eigentlich ein Trompetenalbum machen, aber am Ende hat er, glaube ich, auch fast auf jedem Stück auch Bass gespielt.
Genau, es ist auch viel Bass drauf. Das haben wir nämlich auch gar nicht so klar gesagt. Flea hat ja angefangen mit Trompete, seine erste große Liebe, und war auch so ein guter Trompeter auf seiner Schule, in den Schulbands und so.
Genau. Hm? Hast du das Album gehört?
Ich habe das Album gehört, ich habe es aber tatsächlich auch einfach einmal durchgehört. Ich habe nämlich ein bisschen Angst gehabt, du fragst mich, wie ich das finde. Ich muss sagen, mir fällt das schwer, das zu hören, ohne zu wissen, dass das irgendwie Flea ist und die Geschichte dahinter. Ich weiß nicht, ob ich darauf hängen bleiben würde, wenn ich das so hören würde. Ich mag auch insgesamt, ist dieser ganze so Overdub-Jazz, der so ein bisschen...
Ja.
Das ist irgendwie gar nicht so richtig mein Ding.
Also ich frage dich jetzt auch nicht, wie du
es findest. Ich finde es aber, es ist natürlich cool, ich finde einfach cool, dass er so eine Platte macht und ich finde, kann ich auch gut hören. Es gibt ein Stück, was so ein bisschen jazzmäßig ist, das spielen die auch in diesem Interview mal kurz an.
Genau,
das
heißt Morning Cry meinst
du? Morning Cry, genau, das ist irgendwie auch so, ja, seine Version von einem Post-Bop.
Das ist eigentlich ganz süß, weil da bezieht er sich ja eigentlich auf Ornette und auf den Free Jazz.
Ja.
Es gibt ein Thema, so ein Head-In, was richtig ausgecheckt ist. Und dann im Solo improvisieren sie eigentlich frei zu einem Rhythmus. Dann erklärt er auch so ein bisschen, also dass eigentlich so in seiner Auffassung nach Free Jazz eigentlich das Verzichten auf die Absprache von Akkorden wäre. Das finde ich ganz gut, dass er irgendwie da auch diese Situation beschreibt, wie er zusammen mit John Frusciante halt Ornette hört.
Mhm.
Und die es irgendwie beide toll finden. Und John wohl gesagt hätte, Mensch, das ist ja super. Diese Band, die es sich so zur Aufgabe gemacht hat, keine Akkorde vorzugeben bei ihrem Spiel, referenziert so wunderbar all die Akkordmusik, die es in der Welt gibt. Also, und das stimmt ja. Also, das ist ja genau richtig. Also, Free Jazz ist ja nicht frei von Referenzen, nur weil auf eine direkte Absprache in mancher Hinsicht verzichtet wird. So. Sondern und du hörst ja auch da Klischees, du hörst ja auch da Bezüge und so. Das ist ja wunderbar beschrieben.
Ja, so. Und jetzt wäre der Moment, wo ich dann nochmal eine Beobachtung einbringen würde. Ich glaube, ein kleiner Spoiler, wir werden uns irgendwann demnächst mal mit den Narrativen von verschiedenen Musikrichtungen beschäftigen. Also welche Erzählung über uns selber haben eigentlich verschiedene Musikrichtungen? Klingt jetzt ein bisschen schwurbelig, ich mach's mal ganz kurz. Eine Musik wie Punk erzählt zum Beispiel, jeder kann Musik machen. Ich nehme ein Instrument in die Hand und ich habe meinen individuellen Ausdruck und das ist genauso viel wert wie jede andere Musik. Hip-Hop hat auch so eine Geschichte. Ich gehe ans Mikrofon, ich rappe meine Geschichte. Jazz.
Ja, und komm raus aus dem Prekariat.
Genau, ich mit Kraft meiner Story. Da geht's aber zum Beispiel bei jetzt Punk und Hip-Hop geht's ganz wenig um Technik, um Feilen, um Lernen.
Bei Hip-Hop gibt es doch schon wieder...
Jetzt so bitte kein Point-Shit, bevor ich meinen Bogen gemacht habe. Im Jazz ist das nämlich ganz, ganz wichtig. Für jeden Jazzmusiker ist klar, lebenslanges Lernen, ich bin so eine Art Ninja, ich bin so eine Art, wie so ein Kampfsportler, feile ich an meinen Fähigkeiten und werde immer besser. Und das ist überhaupt nicht uncool zu üben und sich mit Shit zu beschäftigen und so. Und das ist total interessant, dass man bei Flea merkt, er hat eigentlich dieses Jazz-Mindset. Er redet wahnsinnig viel darüber. Er übt jeden Tag Trompete. Er interessiert sich für jede Musik. I'm a lifelong student. Und wenn er erzählt, wie er mit John Frusciante über Ornette Coleman redet, zitiert er John Frusciante, der sagt, diese Leute müssen quasi perfekt spielen können, um all diese Regeln zu können, um die dann wieder über Bord zu werfen. Wenn sie einfach nur Free Jazz machen würden, ohne diese Regeln vorher zu kennen, würde diese Musik nicht funktionieren. Dann wäre es Schrott. Ja. Und das finde ich total interessant, dass Flea genau dieses Jazz-Mindset hier beschreibt und anbringt.
Absolut, ja. Stimmt.
Ja.
Und trotzdem fühlt er sich ja, und das ist ja auch einem Jazzmusiker eigen, den Jazzmusiker gegenüber im Defizit.
Ja.
Ja. Also Fleas Tränen drücken ja eigentlich seine Unsicherheit gegenüber den Leuten aus, die er musikalisch immer verehrt hat. Also das Gefühl, nicht zu denen zu gehören, die ja den harten Weg gegangen sind und möglicherweise mehr Talent oder Musikalität besitzen oder so. Und neben denen fühlt er sich auf einmal ganz klein und unbedeutend, obwohl er eigentlich eine ganze Generation von Bassisten durch sein spezielles Spiel ja geprägt hat und nach wie vor in eigentlich sämtlichen Stadien der Welt seine Slap-Eskapaden aufführen darf, ist er dann auf einmal wieder der kleine Student, der wie sich unterlegen fühlt da so, ne? Das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Und dann da irgendwie auch das, obwohl es halt so hadert mit diesem, ich bin nicht gut genug und so, also dass dieses Gefühl da drin steckt. Und trotzdem ist das ja auch so ein auch typisches Jazz-Mindset, so, ne? Man kann eigentlich nicht genug wissen und fühlt sich immer unterlegen anderen Leuten gegenüber.
Genau. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, ist das irgendwie so ein Ding, dass, das wäre natürlich jetzt der easy take zu sagen, die Jazzmusiker sind einfach den anderen Musikern überlegen und das ist total angebracht, dass Flea auch, aber nein.
Es gibt ja beides.
Ja.
Es stimmt ja auch.
Ja, aber warte, ich glaube, nämlich eigentlich ist das Ding, das, was Flea da beschreibt, dass er so dankbar ist, dass sie dann ihn aufgenommen haben, das kennt jeder Jazzmusiker auch unter Jazzmusikern. Das ist nämlich auch Teil des Jazzmusiker-Mindsets, immer zu denken, scheiße, ich bin nicht gut genug. Hoffentlich denken die anderen Jazzmusiker nicht, ich kann nicht spielen. Also es geht mir auch als erwachsener Jazzmusiker, geht's mir so, wenn ich mit auf andere Jazzmusiker treffe. Oh Gott, hoffentlich merken die gleich nicht, dass ich total schlecht bin und das alles überhaupt nicht kann. Und das und bitte jetzt nicht lügen vor den Empfangsgeräten. Das kennt jeder Jazzer. Genau dieses Gefühl. Das ist einfach auch Teil des Kribbels. Und wenn es dann aber klappt und man gut miteinander spielt und Spaß hat und sich irgendwie gegenseitig Anerkennung gibt, dann ist es umso schöner.
Ja.
Vielleicht. Vielleicht ist das so ein bisschen die Entschädigung für diese Jazzangst. Auch da ist aber Flea für mich wieder vom Mindset absolut Jazzer. Weil ich gesagt, so ein stumpfer Punkrocker, sorry, okay, der würde vielleicht gar nicht auf die Idee kommen zu denken, oh, irgendjemand könnte anzweifeln, dass ich irgendwas drauf habe. Man muss ja nichts können.
Beim Jazzmusiker ist es nur ein bisschen schizophren, weil es halt diese eine Ebene gibt, das wollte ich gerade sagen, desjenigen, der halt immer unter diesem Imposter-Syndrom leidet. So, ich könnte gleich auffliegen, ich könnte vielleicht gar nicht so gut sein und die Leute merken es dann. Und auf der anderen Seite ja einen recht schneller, sich auch sehr über andere Arten des Musizierens stellen kann und Dinge schnell abwertet, die vielleicht nicht auf einem ähnlichen technischen Niveau hergestellt werden oder solche Sachen. Also das ist ja auch oft im Jazzmusiker-Mindset enthalten. Nicht immer, aber das gibt's halt auch.
Ja, absolut. Flea sagt sowas in einem anderen Kontext, setzt sich aber auch mit Überheblichkeit auseinander. In dem Kontext, wo er nämlich sagt, wie das ist, in der Band zu sein, sagt er ja auch, being in a band is vulnerable. Und da ist man halt auch schnell irgendwie super arrogant nach außen und sowas. Ne?
Ja.
Und das sind natürlich auch dann auch wieder viele Jazzmusiker. Und so haben wir sie ja auch kennengelernt, die Jazzmusiker, die sagen, ah, wenn man Bebop spielen kann, kann man alles spielen. Ich weiß jetzt nicht, warum das wieder im schlechten Österreichisch war, aber.
Das ist der Savinul.
Naja, aber ja, man kennt's.
Ja, genau, aber wir lernen ja irgendwie so dadurch so, solange es Jazz gibt, ist Erfolg nicht alles in der Musik. Also Flea ist wirklich wahnsinnig verletzlich in der Hinsicht. Ne? Und wie gesagt, diese Tränen, die sind real. Also dass er halt wirklich dann auf einmal dieses Gefühl verspürt, so, ah, die mögen gerne wirklich mit mir spielen und dieses Album aufnehmen und es ist halt, also die können ihm glaubhaft vermitteln, dass das nicht nur irgendwie ein Job ist, so, sondern haben Spaß dabei und so, da bricht er in Tränen aus, weil es ihm so viel bedeutet, diese Anerkennung zu erlangen. Das ist wirklich sehr schön.
Absolut. Also man könnte natürlich auch jetzt despektierlich sagen, oh, jetzt ist hier so ein komischer Rockmillionär aus Kalifornien, der kann sich doch eh jeden kaufen im Studio und das ist irgendwie.
Ich habe es ja genau deswegen so ausgedrückt.
Ja, genau.
Sie machen es ihm glaubhaft, dass er es so wahrnimmt. Also wie das jetzt genau gelaufen ist, weiß man ja nicht.
Ich will nur sagen, wir könnten jetzt auch die Ökonomie reinbringen und sagen, ja klar, weil wenn du nicht mehr deinen Kühlschrank voll machen musst oder sowas, dann kannst du jetzt hier so den Kopf in den Wolken haben oder so. Aber nee, ich persönlich sehe es nicht so. Ich finde, Flea ist ein ganz tolles Vorbild für einen Musiker, der auch einfach neugierig geblieben ist und offen, was ich schon inspirierend finde. Übrigens ist er ja auch, und das finde ich natürlich auch toll, haben wir letztes Mal ja auch kurz über das Unterrichten gesprochen, er hat ja auch diese Musikschule aufgemacht.
Absolut, darauf wollte ich auch noch hinaus, genau, das bestätigt natürlich uns gerade in unserem aktuellen Narrativ. Irgendwann im gehobenen Alter wird es dann doch irgendwie wichtig für die eigene Vita, das hervorzuheben, wie wichtig das Unterrichten irgendwie ist, und so geht es Flea auch. Er hat dann diese Musikschule gegründet, Non-Profit Music School.
Ja.
Es geht ja nicht darum, dass diese Musikschule Gewinn macht, aber da werden ja trotzdem Lehrer bezahlt und so, denke ich mal. Ne? Mhm. Also ich denke mal, das wird trotzdem irgendwie Geld kosten, wenn die da hinkommen, aber wie auch immer. Aber das hat er ins Leben gerufen, um irgendwie so dafür zu sorgen, dass halt musikalisches Wissen weitergegeben wird an die jüngere Generation.
Ja, super cool. Und auch da weint er halt auch fast schon wieder, wenn er sagt, er war beim Christmas-Vorspiel und das ist einfach super. Das ist einfach ein richtig süßer Rockoper.
Ja. Er hat auch dieses Jazz-Fanhaftige bei ihm, dass er sagt, er hat irgendwie die Nummer von Billy Higgins rausgefunden und dann ruft er bei ihm zu Hause an und dann geht aber nur seine Frau rein, die ist nicht da. Und dann sagt er so, ja, kannst du ihm bitte ausrichten, dass ich sein Spiel mag?
Oh.
Ja. Das ist echt schnuckelig, ja. Ja, genau, also dieses Album, also ich habe das jetzt auch nur einmal, glaube ich, gehört beim Joggen und so und ich finde es so, auch genau wie du sagst, das ist cool, dass es Flea ist.
Ja.
Ich würde sagen, also ist es die Schwierigkeiten, die Chili Peppers haben im Songwriting und in der Komposition, die sind nach wie vor auch auf diesem Album enthalten. So, aber doch durchaus einige Qualitäten in dem, was ihm auch ausmacht, das durch den Jam irgendwie Dinge herzustellen und so, das ist ja etwas, weswegen ich ihn auch irgendwann mal lieb gewonnen habe, deswegen kann ich dem Album auch was abgewinnen.
Ja.
Interessant da ist natürlich, der einzig wirklich richtige Song ist nicht von ihm, sondern es ist dann
Wichita Lineman,
ja, genau, Coversong, von Glenn den er Campbell, mit, ja.
Genau, Glenn singt, Campbell. Ich glaube, Jimmy Webb hat ihn geschrieben, aber
ah, ja, ich kenne diese Glenn Campbell-Version. Und übrigens ein Stück, wo ein Solo auf so einem Fender Six Bass drauf ist im Original. Ein Bass-Solo. Ja. Also quasi wie so eine Bariton-Gitarre. Und.
Das ist irgendwie so voll die. Ich was kennt er irgendwie, ne? Diese Line. Das ist ja so richtig hookig.
Ja, das ist ein Stück, was auch wirklich viele Menschen lieben. Und gesungen von Nick Cave auf dem Album.
Genau, von Nick Cave gesungen.
Es gibt natürlich das obligatorische Feature mit Tom York.
Ja, na gut, die hatten mal eine Band zusammen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, hört es oder nicht, ich weiß es nicht. Ich finde, dann mir fällt nur wirklich auf, wenn man sagt, als du gerade sagtest, es ist halt Flea, das ist halt auch so toll an Flea. Und das ist was ich so wahrnehme als etwas, was irgendwie bei Instrumentalisten irgendwie noch aus so einer anderen Zeit ist und ein Jazz-Mindset ist, er klingt, wie er klingt. Also auch wenn er in verschiedensten Bands gespielt hat und Projekten, du hörst irgendwie, dass es Flea ist.
Ja.
Und das finde ich wirklich toll. Ohne dass er, na gut, natürlich hat er ein exzentrisches Spiel und so, aber das ist toll, einen Musiker zu sehen, der irgendwie einen eigenen Stil hat. Auch in diesem Rock-Pop-Universum.
Ja, ja, ich nehme ihn auch sein Fantum halt total ab. Ich finde ja, genau, gerade weil er aus diesem Rock-Pop-Universum irgendwie kommt, hat er vielleicht auch so die nötige Distanz, um das gut zu verkörpern. Diese abgöttische Liebe zum Jazz.
Ja.
Also vielleicht fühlen wir uns ihm deswegen auch so
natürlich
nah, weil das vielleicht für uns auch so ein bisschen zutrifft.
Ja, natürlich.
Das wäre irgendwie, also man hat dann einen Zugang zu, und aber trotzdem gibt es ja auch bei uns beiden so eine gewisse Distanz, an der wir das beobachten, wo man einfach nur Fan sein kann.
Ja.
So. Deswegen auch die Tränen so toll, aber natürlich, irgendwie, ich habe das ja auch schon mal gesagt, also wenn ich wechseln könnte, wenn ich einer der großen Jazzstars wäre und bei Joshua Redman spielen könnte, würde ich diesen Podcast sofort sausen lassen. Ich sag es dir.
Ja, klar. Und du würdest auch lieber bei Joshua Redman spielen als bei den Chili Peppers.
Ja, das stimmt.
Ja, und das ist so toll. Also ich finde, der Flea tut da hier wirklich gerade sehr viel Gutes und auch Rick Beato, dass er diese ganzen Leute einlädt. Also ich meine, ich habe auch ein tolles Interview gesehen mit Mike Dern von Green Day und gleichzeitig halt mit Ben Wendel.
Ja, das habe ich auch angefangen.
Ja,
da können wir ja noch genau. Das ist ja ein Album für dich, eigentlich das neue Ben Wendel Album, ne? Wegen dieser ganzen Vibraphone, die da stattfinden.
Ja. Das ist wirklich toll, was da gerade passiert. Und auch, ich finde auch, was eigentlich, seit wir diesen Podcast machen, also hat nichts mit uns zu tun, aber wie viel geilen Content man so findet.
Ja.
Auch Jazzkram, und das ist, wir leben jetzt dann doch in einer lebendigen Kultur. Das ist hier nicht so museal alles, sondern toll. Ich bin ganz gerührt auch. Genau, ganz gerührt, so wie Flea.
Ja, fließt Tränen.
Ja.
Genau.
Okay, hast du noch was?
Nö, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass dein Satz, den fand ich da irgendwie interessant, Musiker haben oft keinen Backup-Plan. Da dachte ich, stimmt das eigentlich?
Ja, das stimmt total. Das ist doch was, worüber wir auch oft gesprochen haben. Gerade wenn man halt nicht irgendwie so reinrutscht in so eine Rock-Pop-Karriere, weil man irgendwie der beste Freund vom Sänger ist und dann plötzlich in der Band ist, sondern so Leute, die für die Musik das Ding ist, da gibt es dann oft eben keinen Plan B. Ich mach doch irgendwie Lehramt oder, naja, Lehramt vielleicht, aber ich mache dann eben doch nicht Architekt, Ingenieur oder Ausbildung, keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, wenn in diesem akademischen Bereich wirst du ja schon darauf irgendwie so ein bisschen vorbereitet, dass es schon irgendwie sein kann, dass du irgendwie dir auch was anderes überlegen musst, als jetzt nur Performer zu werden. Ich denke mal, das ist ja aus seiner Perspektive was anderes.
Okay, komisch, da hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da nochmal drüber stolpern, weil jetzt, wo ich auch alte Folgen gehört habe, wir reden eigentlich auch sehr früh mal über sowas, dass wir beide auch irgendwie, wenn wir zurück uns erinnern, gesagt haben, es gab eigentlich nicht so eine richtige Alternative.
Ja, das stimmt auch. Ich konnte jetzt nichts anderes studieren oder mir nichts anderes vorstellen.
Es gab jetzt auch nicht so, okay, wenn das jetzt mit der Musikhochschule nicht klappt, dann mache ich auf jeden Fall Komparatistik oder sowas, sondern es war ganz klar, das ist es und sonst probiere ich es 10-mal. Also deswegen, so habe ich das eigentlich verstanden.
Ja, das
stimmt,
aber das würde ich sagen, es trifft auch zu. Ist natürlich jetzt irgendwie schwer zu sagen, weil was wäre denn gewesen, wenn sie uns nicht angenommen hätten, dann hätten wir irgendwas überlegen müssen. So.
Nö, eben nicht, dann hätte man halt einfach nochmal mehr geübt und also man hätte das irgendwie anders versucht, aber es gab da irgendwie keine richtige Alternative zum Musikmachen.
Genau, das würde ich auch sagen, aber es gibt ja Musiker, die auch Ärzte sind oder so, hatten wir auch schon drüber geredet.
Ja, aber
es
gibt ja Leute, Profis. Ja, oder also das ist Anecdotal Evidence, also ich glaube, die meisten Profimusiker teilen genau diese Geschichte, dass sie eigentlich nicht so richtig eine Alternative hatten, weil die Leute, die eine Alternative hatten, sind dann meistens keine Profis geworden. Gibt jetzt, wir können irgendwo 2-3 Leute aus dem Hut zaubern, aber.
Ja, können wir uns auch gerade drauf einigen, das stimmt irgendwie.
Ja, ist richtig. Also das fiel mir nur ein, weil ich, genau, als ich das, den Satz hörte, dass ich dachte, ah ja, guck mal, haben wir doch auch schon. Ja. Er hört vielleicht auch LK Jazz. Haben wir doch
schon mal drüber geredet. Liebe Grüße dann an Flea.
Ja, liebe Grüße an Flea. Halt die Ohren steif, nächste Platte. Vielleicht dann wirklich die Punkrock-Version von Giant Steps.
Ja.
Okay. Ich habe jetzt übrigens in Next Level Giant Steps, habe ich jetzt mal links liegen lassen. Ich bin jetzt gerade dran an Countdown. Auch große Freude. Und habe mich jetzt auch schon mal angenähert 26-2.
Also das habe ich auch mal geübt.
Das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Es ist dann auch irgendwie wieder leichter als manche anderen Changes. Wenn man so eine halbe Stunde lang Countdown spielt und dann Days of Wine and Roses spielt, merkt man plötzlich, ach scheiße, jetzt muss ich ja wieder irgendwie sinnvolle Melodien spielen und kann nicht einfach nur Achtelketten durch diese Akkorde schicken.
Ja.
Ist so mein Phänomen. Also man versaut sich mit Coltrane Changes auch irgendwie so ein melodisch-motivisches Spiel. Aber wer braucht das, wenn man Achtelketten ballern kann? Also, ja, genau. Ich gehe gleich wieder
hoch. Als ob es im Jazz darum gehen würde. Also das Verständnis der Melodik eines Jazzmusikers, darüber können wir auch nochmal reden.
Ja, gerne. Ja, mach dir mal eine Notiz. Genau. Wir müssen jetzt nämlich mal langsam wirklich raus aus der Folge hier. Dieser Podcast freut sich über Spenden von euch. Hättet ihr das gedacht? Die könnt ihr nämlich uns zum Beispiel zukommen lassen über buymeacoffee.com beziehungsweise ko-fi.com. Immer /LKJazz dahinter. Findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt unsere Playliste abonnieren. Momentan nur auf Spotify. Aber wird auch bald woanders erhältlich sein. Bitte, Leute, kurz einmal einen Ruck geben. 5 Sterne bei Spotify. 5 Sterne bei Apple Podcast. Einmal bei YouTube. Einen Daumen hoch. Ein kleines Kommentar. Sowas wie, hey, ich liebe auch Flea. Oder ich bin hier, weil wegen dem und dem. Danke für die Empfehlung. Super Folge. Einfach mal ein kleines Kommentar. Hilft uns ein bisschen Reichweite, ein bisschen Sichtbarkeit. Weil wir haben ja natürlich euch tolle Stammhörer, sind wir auch ganz dankbar drüber. Aber wenn es ein paar mehr werden, freuen wir uns auch. Weil dann habt ihr nämlich auch die Chance, zum Beispiel mal eine Folge nicht zu hören, ohne dass wir gleich merken, dass ihr nicht mehr zuhört. Nein, Spaß beiseite.
Es ist ja aber auch so, dass man manchmal sich so mit Freunden trifft vorher und man denkt so, nächste Woche treffe ich mich mit dem Freund, weiß gar nicht, was ich da besprechen soll und so. Wie kann man denn mal das Gespräch so ein bisschen in Schwung bringen und so. Das ist gar nicht ganz gut, vielleicht vorher mal so eine LK-Jazz-Folge zu einem bestimmten Thema. Man kann auch Clips, nur einzelne Clips schicken und dann hat man schon mal so ein Gesprächsthema. Das könnt ihr uns gerne feedbacken, was da bei euch rausgekommen ist. Vielleicht seid ihr auch mal irgendwo anderer Meinung.
Ja.
Es gab hier auch schon großen Widerspruch aus bestimmten Szenen, die waren sehr sauer.
Ja, zu Recht.
Oder Dinge, die wir hier verlautbaren haben lassen. Aber da freuen wir uns drüber. Her damit.
Genau, her damit.
Tauscht euch untereinander und mit uns aus.
Und da wir thematisch recht flexibel sind, könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, ey, du bist doch jetzt immer nur am Jazzpop, aber du fandst doch damals auch mal die Chili Peppers gut. Stadium Arcadium, erinnerst du dich noch an unsere Abi-Reise? Und dann sagst du
das Album ist heute ein bisschen kurz gekommen.
Genau, und dann könnt ihr sagen, hier, LK Jazz, die reden nämlich über Jazz und Chili Peppers und Flea. Ja. Hör doch mal rein. Genau. Ja. Kleinen Werbeblock, du hast eine neue Platte, die heißt I'm Not Lambert, obwohl du Lambert bist. Die kommt am 8.5. raus. Und dazu gibt es Konzerte, nämlich am 13.5. in Hamburg auf Kampnagel und am 17.5. in Berlin im Kammermusikgeil mit allerhand Gästen. Genau, Google-Benutzer wissen mehr. Und außerdem gibt es noch vorweg ein kleines Konzert in Dresden in der Tonne am 5.5., bevor es dann weitergeht nach Prag. Wer also irgendwie vielleicht im Vogtland wohnt oder in Unterfranken, der kann
wir spielen erst in Prag, glaube ich.
Achso, am 4.5. Der kann da auch kann auch nach Prag rüberkommen, auch immer eine Reise wert. Ist ein Wochenende eigentlich?
Ich glaube, Prag ist Montag.
Ah ja, okay, aber da könnte man ja am Sonntag vielleicht schon hinfahren und dann kann man nochmal zu einer Brauerei. Genau.
Das ist auf jeden Fall immer eine Reise wert.
Genau, und dann gibt es noch mehr Lambert-Konzerte, die man im Internet finden kann.
Eure Stadt ist bestimmt dabei.
Genau. So weit, so gut, oder? Sollen wir dann uns mal mit slappenden Grüßen verabschieden?
Ja. Daudi, daudi, daudi. Hertha, Hertha, BSC. 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 Ciao, macht's gut, Leute. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.